Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Wir sind wieder zurück am Fohlenstammtisch. Heute mit dabei der Markus aus dem Westerwald und ich, der Björn aus dem Saarland. Ja, wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Borussia hat Geburtstag gefeiert und das sehr ausgiebig. Am Freitag, den 1. August, startete das Rahmenprogramm rund um das Jubiläum. Und ja, was ist so ein erstes schnelles Fazit vorab? Ich denke, es war eine sehr gelungene Saisoneröffnung, ein sehr gelungenes Jubiläum. Es gab etliches an Programm, was dargeboten wurde. Das Wetter war leider nicht passend, nicht würdig für so einen großen Geburtstag. Und ja, hat dem einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen die Stimmung vermiest. Aber unterm Strich war es ein super Wochenende. Wir waren auch beide Tage vor Ort, sind dann Sonntag wieder nach Hause gereist. Und ja, Markus, erstmal die Frage in deine Richtung. Wie geht's dir und wie waren so deine Eindrücke zu dem Geburtstagswochenende von Borussia?
Ja, hallo Björn. Hallo liebe Zuhörer. Ich grüße euch nach langer Zeit mal wieder beim Podcast dabei. Ich habe dir auch noch was mitgebracht, Björn, anlässlich unserer Jubiläumsfeier, 125 Jahre Borussia, aber dazu komme ich dann später nochmal. Ja, ich war im Urlaub, war eine Woche auf Mallorca, habe ein, zwei, drei oder vier schöne Tage da gehabt und Wetter war bombastisch, deswegen kann ich mich nicht beschweren über schlechtes Wetter und konnte aber das Jubiläum dann nur am Fernseher verfolgen und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich oft Gänsehaut gehabt, auch was so bei Instagram gepostet wurde, fand ich das alles richtig geil. Aber ich denke mal, du hast da eine andere Sicht. Du warst ja vor Ort und da bin ich mal gespannt, wie du es so fandst.
Ja, vielen Dank, Markus. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Aber ja, den Urlaub, den haben wir uns natürlich alle irgendwann mal verdient. Ja, wettertechnisch bin ich definitiv neidisch, denn wir hatten sprichwörtlich Aprilwetter jetzt rund um den Geburtstag. Also so schnell, wie da das Wetter umgeschlagen ist und dann wirklich von Sonnenschein bis hin zu starken Regenfällen gewechselt hat, das war ja war nicht berechenbar und hat, glaube ich, auch den einen oder anderen davon abgehalten, sich da etwas länger vor Ort aufzuhalten oder halt eben dieses vollumfängliche Rahmenprogramm dann auch so erleben zu können. Wie ging alles los? Wir sind für unseren Teil Freitagmittag angereist, waren gegen 14 Uhr so rum dann vor Ort in Mönchengladbach, sind in der Unterkunft eingekehrt und sind dann rüber zum Biergarten gewechselt. Da hatte Borussia vorab das Rahmenprogramm ja schon kommuniziert und veröffentlicht und da war dann, glaube ich, der erste Punkt auf der Agenda, dass eben die Bühne vor der Nordkurve, dass die eröffnet wird und dort dann eben auch mit einem DJ Live-Musik zu hören ist. Das war dann auch tatsächlich genauso der Fall. Wir haben viele Leute vor Ort im Biergarten getroffen, mit denen wir uns dann auch nochmal unterhalten haben, haben natürlich das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen und ja, sind dann langsam mal über die Anlage rüber geschlendert, auf dem Gelände zwischen dem Borussia-Park und dem Fohlenshop bzw. dem Hotel. Dort war dann eben dieser Golden Carpet für den Legenden-Walk vorbereitet und außerdem wurde dort dann später auch die Statue es gab ja vorab schon Fotos, es war jetzt wenig erstaunlich, dass sich da ein Pferd drunter versteckt hat oder ein Fohlen, was es ja sein soll, wurde dort enthüllt. Und ja, allein in dieser Zeit, wir reden hier jetzt über eine Zeit von 60 bis 90 Minuten, in der wir dann dort uns aufgehalten haben, hat das Wetter zwei, dreimal umgeschlagen. Die Leute sind dann teilweise in den Fohlenshop geflohen. War natürlich dann gerade eine willkommene Abwechslung, dass du dann sagst, dann konntest du dir das Jubiläumstrikot nochmal mitnehmen. Da wurden etliche Exemplare verkauft und ja, später ging es dann halt eben los mit diesem Legendenwalk. Da waren wir selbst ein bisschen zu weit weg von, muss ich sagen. Wir haben das dann aus der Ferne betrachtet. Die Enthüllung von der Statue, die haben wir selbst nicht live verfolgt, die haben wir dann im Real Life auch nochmal gesehen. War auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir einfach nass waren. Wir hatten das Glück, dass unsere Unterkunft relativ nah am Borussia-Park gelegen war, sind dementsprechend nochmal zurück, haben uns nochmal trockene Kleider angezogen und sind dann pünktlich zur Feier, die ja dann im Stadion in der Nordkurve geplant war, wieder vor Ort gewesen. Da war das Ganze eben so, dass dann Block 16 war es, dass der offen war. Da konntest du reingehen in das leere Stadion und einfach ein paar Eindrücke sammeln. Das ist auch relativ gut angenommen worden. Die Leute sind da wirklich sehr zahlreich in die Kurve reingekommen. Und ja, früher oder später hat sich das Ganze dann schlagartig wieder geleert, weil dann eben im Außenbereich, also noch im Stadion, aber halt eben nicht auf der Kurve, auf einer kleinen Bühne, die Band BO gespielt hat. Das Ganze wurde auch mit ein paar Bengalos nochmal untermalt und ja, war wirklich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Die Resonanz, die wir da mitbekommen haben, war auch sehr gut. Also egal, wie man da drauf angesprochen hat. Und ja, auch unsere Eindrücke selbst, die waren da durchweg positiv. Das war wirklich eine tolle Sache und es war auf einfach vor allem auch einfach mal was anderes als dieser normale Fußballalltag, den du hast, wenn du in den Borussia-Park reingehst. Also das war definitiv eine schöne Sache. Am Tag 2 war das Geschehen dann ein bisschen anders. Da war ja dann genau wie im Vorjahr, das hatten wir letztes Jahr bei der Saisoneröffnung ja auch, war diese Modulwelt aufgebaut. Natürlich jetzt nochmal sehr viel größer als im Vorjahr. Das heißt, es wurden einzelne Stände von unterschiedlichen Anbietern angeboten, die man dann besuchen konnte, von Dosenschießen über Torwandschießen, über Tischtennis spielen gegen einen Roboter. Also da waren die Möglichkeiten sehr vielfältig, die man da in Anspruch nehmen konnte. Aber auch da hatten wir eben das Problem mit dem Wetter. Genau wie am Vortag hat es da sehr viel und sehr stark geregnet. Und ja, ich meine, das wissen wir alle. Es gibt wenig Möglichkeiten, am Vereinsgelände sich irgendwo unterzustellen. Und demnach wurden da sehr, sehr viele Leute nass. Parallel zur Modulwelt, das war dann natürlich nichts Offizielles, aber trotzdem organisiert, fand von der Fanszene der Fanmarsch statt. Um 12 Uhr hat man sich in der Stadt in Mönchengladbach getroffen. Und ja, quasi pünktlich zu 12 Uhr, ich glaube 12:15 Uhr war es, hat auch da der Himmel dann seine Schleusen wieder geöffnet und das hat runtergemacht. Das war, ja, war wirklich grenzwertig. Da konntest du dann auch zugucken. Die Leute haben sich in sämtliche Geschäfte oder Restaurants verkrochen, haben dort die Zeit überbrückt. Und gegen, ja, 14:45 Uhr, 15 Uhr, so in dem Dreh, ist es dann ein bisschen aufgehellt und draußen am Markt wurde es dann voller, bevor dann gegen 16 Uhr der Fanmarsch auch begonnen konnte. Und das war genau wie bei der Saisoneröffnung letzte Saison, also beim ersten Spieltag gegen Leverkusen, wieder ein super Fanmarsch. Auch da waren wieder sehr, sehr viele Fans zusammengekommen. Als wir am Stadion angekommen sind, hat der Moderator auf der Bühne so eine Größenordnung von um die 6000 Borussen in den Raum geworfen. Also es wurde wirklich auch sehr gut besucht. Und ja, zwischendurch gab es dann aber auch wieder den ein oder anderen Regenschauer, der da so ein bisschen die Stimmung getrübt hat. Aber ja, wir sind ja alle nicht aus Zucker. Wir haben das dann mitgemacht und es hat sich auch gelohnt. Also der Marsch war auch wieder ein voller Erfolg. Als wir dann am Stadion angekommen sind, ging es dann auch tatsächlich relativ schnell rein ins Stadion, weil ja dann abends, ich glaube 19:30 Uhr war es, die große Zeremonie angekündigt war. Und ja, auch das war natürlich ein absolutes Highlight. Es gab eine kleine Geschichte, die erzählt wurde. Das war ja dann auch bei Sky in der Live-Übertragung bei YouTube zu sehen. Kann man sich auch Real Life nochmal angucken, wenn man da Interesse dran hat. Und ja, inhaltlich brauchen wir das Ganze, glaube ich, jetzt nicht nochmal wiederzugeben. Es gab eben diese Geschichte und dann ja, ging es dann auch relativ zügig eben zum Spiel. Und dort gab es ja auch eine mordsmäßige Choreo. Und abschließend gab es dann halt eben nach dem Spiel zum passenden, zum krönenden Abschluss nochmal ein schönes Feuerwerk, das dann ja auch musikalisch nochmal untermalt wurde. Und Ja, zum Spiel und zu der Choreo, Markus, da würde ich dich jetzt mal fragen, wie hast du das gesehen, wie hast du das wahrgenommen und wie fandest du das Ganze?
Also erstmal war ich total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Stimmung im Stadion wieder gewesen ist. Man darf ja nicht vergessen, die letzten Wochen, auch in der Sommerpause, war in den sozialen Medien eine richtig schlechte Stimmung unter den Gladbach-Fans. Und das ja auch zu Recht. Die letzten 7 Spiele der vergangenen Saison waren ja wirklich grottig und unterirdisch. Aber irgendwie scheint es mir, als hätte der Sommerregen alles Schlechte weggespült und die Mannschaft wird wieder supportet und alles fängt jetzt wieder bei Null an. Die Stimmung ist wieder bombastisch und ja, was die Nordkurve da abgezogen hat, war wieder mal sensationell. Erinnert mich an damals, als wir gegen Kiew erste Mal Quali gespielt haben für Champions League und erste Mal die Hymne lief. Die Choreografie war ja auch Gänsehaut und ja. Also ich weiß nicht, wie die Fans das jedes Jahr schaffen. Es kommt mir immer vor wie Dinner for One, the same procedure as every year. Immer schlechte Stimmung zum Saisonende, Sommerpause, schlechte Stimmung und sobald die neue Saison losgeht, da ist alles wieder auf Null gestellt und die Stimmung, ja, die ist gigantisch. Ich denke, beim Stadion war es genauso, Björn.
Ja, definitiv. Also die Vorfreude ist wieder riesig. Das hat man auch gemerkt. Was ich persönlich oder was wir generell sehr, sehr beeindruckend fanden, war, wie geschlossen die Nordkurve agiert hat. Weil das hat man ja auch in der Choreo gesehen. Das war jetzt nichts, was sich irgendwie auf einzelne Blöcke beschränkt hat, sondern da hat wirklich die komplette Nord mitgemacht. Auch später im Spiel, als dann eben gesungen und gefeiert wurde. Hast du wirklich an den Händen und vor allem auch an der Lautstärke einfach gemerkt, dass die ganze Nord da vereint war? Und das macht sehr, sehr viel Lust auf mehr. Und so wird es hoffentlich auch bei den Pflichtspielen dann sein, die wir dann demnächst in der neuen Saison wieder bei uns im Borussia Park sehen werden. Wir haben rund um das Thema 125 Jahre Borussia auch eine Sprachnachricht bekommen von der lieben Simone. Die hatte uns ja schon das ein oder andere Mal eine Sprachnachricht zukommen lassen. Wir haben sie auch vor Ort getroffen, konnten uns ein bisschen austauschen. Und ja, sie schildert uns jetzt mal ihre Auffassung zum 125-jährigen Jubiläum von Borussia.
Ja, hallo zusammen. Das Jubiläumswochenende ist nun vorbei und es waren wirklich tolle Eindrücke. Und Borussia hat da mal richtig einen rausgehauen, würde ich sagen. Mir hat das Wochenende super gut gefallen. Gut, das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, aber wir haben es alle überlebt. Am Freitag hat es gestartet draußen im Biergarten. Es gab den Golden Carpet. Da waren viele Spieler zu sehen und es war wirklich eine richtig gute Stimmung zu Beginn schon. Dann gab es die Enthüllung der Statue. Ja, darüber kann man sich jetzt streiten. Ist immer Geschmackssache. Kunst ist eh, ne? Jeder muss da für sich entscheiden. Meine persönliche Meinung sieht ganz schick aus, aber für mich ist es ein Pferd und kein Fohlen. Von daher, ja. Aber wie gesagt, persönliches Empfinden. Aber wenigstens nicht kitschig, das ist ja schon mal was. Ja, anschließend gab es dann die Party und die fand ich wirklich top. Die Stimmung war mega unter allen Beteiligten, egal ob du jetzt Ultra, Kutte, Normalo, was weiß ich bist. Es gab keinen Stress, es war ein richtig großer Zusammenhalt und es hat richtig Laune gemacht, Bio hat gespielt und ja, es war einfach eine richtig coole Stimmung, fand ich. Die Rede vom Präsidium und vom Fanprojekt hat das alles nochmal unterstrichen, was das bedeutet, Borussen-Fan zu sein und wie wichtig dieses Jubiläum ist. Ich fand es super und top organisiert. Klar. Getränkestand mehr wäre auch ganz schön gewesen. Man hat schon ziemlich lange angestanden, aber wir kennen das ja da im Stadion. Ja, dann ging es weiter am Samstag und da war es draußen wirklich schlecht organisiert, muss man sagen. Es gab nachher keine Getränkebecher mehr, die konnten keine Getränke mehr ausschütten. Die Toilettenschlange war kilometerlang. Ist die Frage, warum man da nicht mal 2, 3 Toilettenwagen mehr hinstellen kann. Ne? Aber wir wissen, Borussia hat es nicht so mit der Organisation von solchen Dingen. Wir sind da anscheinend nicht lernfähig. Ja, und dann ging es endlich ins Stadion zur Jubiläumsshow, die ich auch richtig schön fand. Hat die Geschichte nochmal unterstrichen. Es gab dann diese Talkrunde auf der Couch, die hätte ich weggelassen. Unter anderem auch, weil die Akustik grottenschlecht war. Man konnte kaum was verstehen. Und ja, man hätte es auch weglassen können, war kein wichtiger Punkt, fand ich. Oder anders lösen können. Ja, und dann kommen wir zu dem besten Teil, die Choreo. Grandios, richtig, richtig, richtig gut sah es aus. Also Chapeau an alle, die das hinbekommen haben. Es war durchgehend super Stimmung für ein Testspiel, wo es um nichts geht, wo der Gegner auch nicht so, ja, einer der großen Namen war. Das Spiel an sich war gut für ein Testspiel. Also ich habe da schon wesentlich langweiligeres gesehen. Die Spieler haben sich reingehängt und ich fand, das sah auch schon ganz gut aus vom Zusammenspiel her, obwohl ja nachher komplett gewechselt wurde. Und Kevin Dix hat schon einen guten Eindruck hinterlassen, souveräner Elfmeterschütze und immer im Vorwärtsgang, richtig cool. Ja, und zum Abschluss, und jetzt zum Abschluss meiner Mail, das Abschlussfeuerwerk fand ich top. Hatte auch nochmal eine super Atmosphäre mit dem Gesang von der Kurve dazu. Ich hoffe, wir können genau diese Stimmung mit in die neue Saison nehmen, dass das nochmal richtig gepusht hat. In der Fanszene auf jeden Fall, würde ich sagen. Nach der Saison war die ja eher so mau und jeder war froh, dass die Saison zu Ende ist. Aber ich glaube, das hat nochmal so einen richtigen Push und Start gegeben. Ich wünsche uns allen einen guten Start in die neue Saison. Liebe Grüße, eure Simone.
Ja, vielen Dank, Simone. Auch sie hat es angesprochen, Markus, die Choreo und generell auch die Fans, die Stimmung im Stadion, das war alles der Wahnsinn. Das macht sehr viel Vorfreude auf die neue Saison. Was ich persönlich an der ganzen Sache noch sehr, sehr interessant fand, war, dass die Nordkurve auch so ein bisschen mit sich gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das am Fernseher so rübergekommen ist. Es gab die ein oder andere Situation, wo dann beispielsweise nur die linke Seite der Nordkurve supportet hat und man versucht hat, lauter zu sein als die rechte Seite der Nordkurve, anschließend dann eben umgekehrt. Das hat sich über mehrere Minuten hinweg so gezogen und ja, da mussten viele schmunzeln und es war auch imposant, wie laut dann die halbe Nord tatsächlich nur gewesen ist. Und Gleiches fand dann später auch nochmal mit Unter- und Oberrang statt. Also das war auch witzig. Ich glaube, das war nicht organisiert. Ich glaube, das war tatsächlich dem Zufall geschuldet. Als die Nordkurve unten angestimmt hatte und dann ein paar Vereinzelte aus dem Oberrang, so ziemlich in den letzten Reihen, einfach weiter gefeiert hatten und es dann tatsächlich zu den Rufen, ja, nur Oberrang, nur Unterrang kam. Und das war wirklich eine tolle Sache. Und wie gesagt, macht sehr viel Lust auf mehr und vor allem auf die neue Saison. Kommen wir vielleicht kurz zum Spiel an sich. Ich meine, klar, das war ein Freundschaftsspiel, es war kein Pflichtspiel. Da war jetzt nicht so die Brisanz und die Gier drin, wie das bei den Pflichtspielen der Fall sein muss. Nichtsdestotrotz gab es das ein oder andere, was man aus dem Spiel mitnehmen konnte und auch das ein oder andere, was schon recht positiv war. Genau wie bei dem Spiel gegen Nürnberg war es so, dass die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit ja von komplett unterschiedlichen Mannschaften bespielt wurde. In der ersten Halbzeit haben wir Nicolas, Skelly, Elvedi, Chiarodia und Netz gesehen, also Tor- und Abwehrreihe. Sander, Reitz auf der Doppelsechs, Honorat, Stöger, Hack im offensiven Mittelfeld und Tabakovic im Sturm. Tabakovic hat ja dann auch ja mehr oder weniger die Vorlage zum 1-0 gegeben. Eine aktive Vorlage war es nicht, aber er hat den Ball da gut festgemacht. Dann ist der Ball vom Verteidiger abgeprallt, flog nach links außen, wo Hack dann mit einem schönen Linksschuss ins lange Eck das 1-0 erzielen konnte. Und ja, das sah schon sehr gut aus, sowohl in der Abschlussqualität von Hack, als aber auch generell im Spielaufbau. Es waren gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, sehr viele Passagen dabei, die sehr vielversprechend waren, wo hochgepresst wurde, wo schnell umgeschalten wurde und man auch tatsächlich so ein bisschen die Idee endlich mal wieder gesehen hat, was wir ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bemängelt haben, dass das eben nicht so ganz ersichtlich war. In der zweiten Halbzeit wurde dann, wie eben angesprochen, komplett gewechselt. Im Tor stand Omlin, auf der rechten Seite Swida, gefolgt von Friedrich Dix und Ulrich. Auf der Doppelsechs standen dann Weigel und Kastrop und im offensiven Mittelfeld standen dann Ranos, Fraulo und Moya und vorne drin im Sturm Fukuda. Und ja, auch diese Mannschaft hat sehr gut gemacht. Also ich fand, man hat da wenig Leistungsunterschiede gesehen. In der zweiten Halbzeit ist dann auch relativ früh das Tor gefallen, nach einem Superball von Ranos in die Mitte hin zu Moya, der das dann auch genau richtig gemacht hat. Der nahm den Ball an, hat Tempo rausgenommen, wird vom Abwehrspieler umgerannt und die logische Konsequenz war dann eben Strafstoß. Wenn das ein Pflichtspiel gewesen wäre, hätte es da eine rote Karte gegeben. Beim Freundschaftsspiel gab es Gelb. Und ja, wer hat dann den Elfer geschossen? Unser Neuzugang Kevin Dix. Und das hat er auch sehr souverän gemacht. Weigel hat ihm da den Ball überlassen, hat den Ball ins untere linke Eck geknallt und konnte dann das erste Mal vor der Nord feiern. Und ich denke, das hat ihm auch ganz gut gefallen. Einzigster Wermutstropfen an der Stelle war, dass dann in der 75. Minute war es, glaube ich, eben ein Zusammenprall mit Moya passierte, der da eigentlich nur indirekt beteiligt war. Gerade eben unmittelbar vor der Aufzeichnung kam jetzt die Diagnose raus, wurde veröffentlicht. Er hat eine Innenbandteilruptur im Knie. Eine genaue Prognose, wie lange das jetzt dauern wird, gibt es nicht. Aber schätzen wir mal schon mit ein paar Wochen. Also ja, ich hatte eben mal recherchiert, 4, 5 Wochen wird das sicherlich dauern. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht der Junge damit um? Das ist jetzt ein herber Rückschlag für ihn. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der ist gerade ja wie eine Rakete nach oben geschossen, hat seinen Vertrag verlängert, wurde Meister, durfte jetzt vor so einer Kulisse spielen. Und das ist natürlich jetzt ein herber Rückschlag für ihn. Und da bleibt es jetzt abzuwarten, wie er damit umgehen wird. Markus, wie waren denn deine Eindrücke zum Spiel generell? Hast du Unterschiede in den einzelnen Halbzeiten gesehen oder ist dir sonst vielleicht irgendwas rund um irgendeine Personalie aufgefallen?
Ja, die zweite Halbzeit war natürlich dadurch, dass dann nachher Moya verletzt raus musste und wir einen Spieler weniger hatten, ja, war nicht mehr so schön anzusehen, weil klar, wir mussten dann mit einem Mann weniger versuchen, dann hinten das Ergebnis zu halten. Ich hätte gern gesehen, wie es gewesen wäre, hätten wir 11 gegen 11 weitergespielt. Moya wäre noch fit gewesen, weil der Junge hat mir gut gefallen bis dahin mit seinen Dribblings, mit seinen 1 gegen 1, auch wie du ja schon gesagt hast, beim Elfmeter, wie er sich da angestellt hat. Noch schöner wäre es gewesen, er hätte eingenetzt, das wäre richtig geil gewesen. Ja, es ist sehr schade, dass er jetzt verletzt ausfällt, weil ich denke, dass er vielleicht im DFB-Pokal sogar ein paar Minuten bekommen hätte. Ja, das heißt, auf die Zähne beißen, Verletzungen sind immer blöd, aber ich denke mal, der wird danach genauso wieder weiterkommen oder zurückkommen, wie er jetzt vor der Verletzung war. Ja, ansonsten ist mir aufgefallen, Tapakovic wurde oft gesucht. Die Flanken waren jetzt noch nicht so präzise. Da fehlt noch ein bisschen die Präzision. Ab und zu wurde er dann auch von hinten gesucht. Also zum Beispiel Elvedi hat dann versucht, mit hohen Bällen ihn anzuspielen. Da hat er die Bälle so gehalten wie damals Jordan. Hat mir also alles ganz gut gefallen, so das Spiel davon. Elvedi hat meiner Meinung nach gut hinten rausgespielt. Er hat mich ein bisschen an Matze Ginder erinnert. Der hat das auch früher so gemacht. Also alles in allem, ja, die Torleute beide zu null gespielt. Da kann man jetzt nicht sagen, wer besser oder schlechter war. Ich denke mal, wir kommen wahrscheinlich später noch auf die Diskussion, was die Torleute angeht. Ansonsten hatte ich mich gefragt, dafür war ich jetzt zu kurzfristig aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, warum Shuto Machino noch nicht gespielt hat, Björn.
Der hatte, glaube ich, noch kein grünes Licht bekommen für das Spiel. Der war vorab auf der Vorstellung von der Mannschaft auf der Bühne gewesen. Vielleicht da gerade eine kleine Anekdote. Der ein oder andere hat es vielleicht auch über die sozialen Kanäle schon gesehen. Er wurde da gebeten, ein, zwei Worte in Deutsch an die Fans zu richten. Und er hat da was gemacht, was, glaube ich, direkt viele Herzen erobert hat. Er hat nämlich gesagt: Ich bin nicht Ko Itakura und ich bin auch nicht Chiyo Fukuda, sondern ich bin der Shuto Mashino. Das hat für sehr viele Lacher gesorgt. Auch auf der Bühne hat man das gesehen. Also Tim Kleindienst hat sich da köstlich drüber amüsiert. Und ich glaube, dass der eine absolute Bereicherung ist, nicht nur spielerisch, auch für die Mannschaft, für den Kader, für die Kabine. Und ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, nächste Woche steht ja noch der nächste Test, der letzte Test dann auch zugleich gegen Brentford an. Da gucken wir natürlich mal gespannt drauf, ob Maschino dann die ersten Minuten im Borussia-Dress sammeln wird.
Also ganz ehrlich, mein Herz hat er gewonnen schon bei der Vorstellung, was Borussia so auf YouTube reingestellt hat, als so der erste Tag von Mancino bei Gladbach vorgestellt wurde, wo er da am Hometrainer am Trainieren waren, am Trainieren war und er so gesagt hat, ich bin stark wie ein Löwe, wie er das Gladbach-Trikot an sich gezogen hat und geherzt hat, wie so, als wenn jemand sein Baby an sich drückt. Ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, er ist wirklich ein lustiges Kerlchen.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht dazu dann auch noch ergänzend. Also da hat er ja auch für einen Lacher nochmal gesorgt, weil seine Rückennummer, die er vorher ja in Kiel trug, bei uns bereits vergeben war, die hatte nämlich Oskar Fraulo, die wurde jetzt ja wieder frei. Also Fraulo hat da Platz gemacht, ist auf die, ich glaube, die Nummer 22 ist es gewechselt. Und als wir im Stadion saßen, hatten das viele gar nicht so auf dem Schirm. Und du hast da wirklich gesehen, dass da überlegt wurde, Mensch, wer kam denn da jetzt rein? Wer ist denn die Nummer 22? Du musst dir ja dann erstmal einen Überblick verschaffen, wenn die komplette Mannschaft ausgewechselt wird. Und ja, da ist es dann aber einem doch wieder eingefallen. Und ja, also wie du sagtest, Markus, mich persönlich hatte das auch direkt schon abgeholt, als man eben beim Medizincheck diese Bilder sah. Und wie gesagt, ich denke, er wird eine absolute Bereicherung sein. Die nächste Frage. Kommen wir mal weg vom Jubiläum bezüglich einer Bereicherung oder eben nicht, zielt auf Flo Neuhaus ab. Flo Neuhaus war ja, ja nach dem Video, das wurde jetzt alles ausreichend thematisiert, in die U23 geschickt für 4 Wochen. Er war auch nicht Bestandteil beim Jubiläum, ne? Also ist da nicht aufgelaufen, der war da nicht zu sehen. Und ja, heute ist dann seine Rückkehr ins Training mit den Profis erfolgt. Borussia hat dazu eben auch nochmal einen Artikel veröffentlicht und da sagte Neuhaus, wir zitieren das jetzt mal, ich möchte die Rückkehr zu meiner Mannschaft zum Anlass nehmen, mich noch einmal bei der Vereinsführung und bei Borussias Fans für mein Verhalten zu entschuldigen, insbesondere bei Roland Wirkus. Und ich glaube, damit sollte diese ganze Thematik rund um Flo Neuhaus auch mal gut sein. Der weiß, dass er da Mist gebaut hat. Und ja, ich hoffe, und deswegen sagte ich eben, vielleicht eine weitere Bereicherung. Ich hoffe, dass ihn das Ganze auch ein bisschen weiter voranbringt, dass er jetzt merkt, ja, mit einer Nichtsdestotrotz-Mentalität quasi, dass er noch mal mehr geben muss, um wieder Chancen auf die Startelf oder einen Kaderplatz zu bekommen. Und da bleibt es auch mal abzuwarten, wie sich das rund um die Personalie Flo Neuhaus entwickelt. Wie siehst du das Ganze denn?
Also jeder weiß ja, wie ich zu Flo Neuhaus stehe, dass ich ihn immer für einen sehr guten Fußballer gehalten habe und das wird er auch weiterhin noch sein. Inwieweit er uns jetzt sportlich noch weiterbringen kann nach der ganzen Aktion, schwer. Er hat ja die letzten 2 Jahre unter Seoane schon kaum eine Chance gehabt und ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass die Chancen da jetzt gestiegen sind durch die Aktion. Aber jetzt also ganz ehrlich, menschlich gesehen, wer von uns hat nicht selber schon mal irgendwo Scheiße gebaut? Ich kann mich auch an eine Situation erinnern. Da ist der Stefan Effenberg, ich weiß gar nicht, ob es aus dem Trainingslager war, abends abgehauen mit dem Auto mit seinem Kumpel Jörg Neun. Die sind dann irgendwo auf einer Müllhalde stecken geblieben. Ja, das gab auch Riesenärger, war auch Scheiße, aber es hat ihm ja auch jeder verziehen. Und genauso denke ich, man hat auch ein Flo Neuhaus wieder die Chance verdient, wenn er sportlich alles gibt, sein Potenzial abruft, dann sehe ich ihn schon als Bereicherung. Aber ich glaube ganz ehrlich gesagt unter dem Trainer nicht daran.
Ja, also ich sehe das genauso. Diese zweite Chance, die hat jeder verdient. Jeder macht mal einen Fehler. Und ich habe es eben ja auch schon gesagt, damit sollte das Thema jetzt eigentlich mal gut sein. Du hast inhaltlich noch was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ob das jetzt diese Saison für ihn einfacher wird, das ja, sei mal dahingestellt, weil mit den Verstärkungen, die wir da auch nochmal bekommen haben, beziehungsweise auch den Rückkehrern, die aus ihren Leihen zurückgekommen sind, sind natürlich die Kaderplätze sowieso schon stark umkämpft und gerade eben in der Zentrale ja mehr als überbesetzt. Das hatten wir ja auch in der vorherigen Episode schon thematisiert. Also da ist es ja selbst jetzt, wenn wir uns einfach mal diese ersten beiden, die beiden Halbzeiten mal angucken und die Sechser miteinander vergleichen, da ist es ja tatsächlich schon ein Luxusproblem zu entscheiden, na, wen würdest du denn jetzt vorziehen? In der ersten Halbzeit spielten Sander und Reitz auf der Doppelsechs und in der zweiten Halbzeit spielten Weigel und Castrop. Und Fakt ist, wir spielen nicht international. Wir haben lediglich den Pokal und die Bundesliga. Und da bin ich mal gespannt, wie der Trainer das auch handeln wird. Also mit welchem Fingerspitzengefühl er da an die ganze Sache rund um die Aufstellung und auch die Kaderplätze herangehen wird, um die Jungs da irgendwie bei Laune zu halten, weil das wird, denke ich, noch relativ interessant werden. Was auch noch interessant wird, und da bleiben wir gerade beim Kader, wird eben die Thematik rund um Ko Itakura bleiben. Da zeichnet sich jetzt ja immer mehr der Verkauf in Richtung zu Ajax Amsterdam ab. Angeblich wurde jetzt heute geschrieben, hat sich die Spielerseite mit dem Verein bereits geeinigt. Lediglich die Ablöse, die jetzt von Ajax Amsterdam bezahlt werden muss, ist da noch offen und muss mit Borussia eben verhandelt werden. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Itakura uns zeitnah verlässt. Der hat jetzt ja eben im Testspiel auch schon keine Rolle mehr gespielt. Vermutlich, dass da eben ein ja, ähnliches Szenario wie bei Thuram damals vermieden werden kann, dass der sich jetzt eben nicht verletzt und nicht verkauft werden kann. Und ja, da ist dann eben die Frage, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Itakura wird uns zeitnah verlassen. Der Transfermarkt ist weiterhin geöffnet. Werden wir auf der Zugangsseite noch eine Unterstützung, einen Ersatz in der Defensive sehen? Oder vielmehr die Frage, würdest du den Bedarf dafür sehen, Markus? Oder würdest du sagen, naja, mit den Jungs, die wir da in der Hinterhand haben, vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf den Gladbacher Weg, also jüngeren Spielern da eine Chance zu geben, brauchen wir das nicht? Da wird es mich wirklich mal brennend interessieren, wie du das Ganze siehst.
Ja, geschuldet der Tatsache, dass Elvedi ja nach all den Jahren festgestellt hat, dass Gladbach sein Herzensverein ist und er sich jetzt keinen anderen Verein mehr vorstellen kann. Nicht so wie die letzten Transferperioden, wo er immer geliebäugelt hat, den Verein zu verlassen. Gehe ich mal davon aus, Elvedi ist gesetzt. Dann kommt es darauf an, ob Dix dann in der Innenverteidigung spielt oder vielleicht auch rechter Verteidiger. Dann haben wir noch Kiarodia und man weiß jetzt nicht, wie es mit Marvin Friedrich weitergeht. Bleibt er auch? Geht er noch kurzfristig, weil er irgendwo einen Verein findet, wo er Stamm spielen könnte? Aber nach Stand der Dinge jetzt würde ich keinen Bedarf sehen, da noch jemanden zu holen. Dann würde ich tatsächlich lieber den Borussia-Weg gehen und falls wir da irgendwo Bedarf haben, halt tatsächlich auf die Jugend setzen.
Ja, ist definitiv sehr, sehr spannend zu betrachten, vor allem die Entwicklung jetzt zu betrachten. Ich meine, und das haben wir jetzt im Testspiel auch gesehen, die Rechtsverteidigerrolle wurde in der zweiten Halbzeit von Niklas Wieder ausgefüllt. Das heißt, da hätten wir ja auch von einem der jüngeren Spieler, sage ich mal, die Möglichkeit, das Ganze zu kompensieren. Du hast es jetzt schon angesprochen. Kevin Dix kann auch entweder in der Zentrale oder auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Und wir hätten natürlich noch Castrop, der auch schon als Rechtsverteidiger gespielt hat, der da quasi so als absolute Notlösung vielleicht nochmal agieren könnte, wenn denn Skelly einfach mal zwecks Belastungssteuerung oder hoffentlich nicht einer Verletzung mal ausfallen würde oder halt eben auf der Position rotiert werden muss. Also sehr viel geht eben mit dieser Systemfrage einher. Wie stellt der Trainer auf? Spielen wir eine Dreierkette? Spielen wir eine Viererkette? Was wird es am Ende? Und ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir auf der Zugangsseite noch Unterstützung bekommen werden, was die Defensive betrifft. Also ich denke, Borussia wird sich da auf die eben genannten Spieler fokussieren und konzentrieren. Und gerade eben mit Hinblick auf Kiarodia musst du das eigentlich auch machen. Der ist letzte Saison immer weiter herangeführt worden. Und ja, du hast jetzt natürlich auch aus dem Fohlenstall nochmal ein paar Junge, die hinterherkommen. Und von daher, wie gesagt, glaube ich nicht, dass da auf der Zugangsseite noch was passieren wird, was die Defensive betrifft. Die nächste Frage, die sich uns allen stellt, ist das Thema, wer wird nächste Saison das Tor hüten? Ich finde, das ist auch eine Frage, die, ja, die sehr, sehr wichtig ist. Wir haben mit Mo Nicolas und mit Jonas Omlin zwei sehr, sehr gute Torhüter. Jeder bringt seine Stärken und auch die eine oder andere Schwäche mit. Ich habe mich schon ganz klar positioniert, dass für mich Mo Nicolas auf jeden Fall die neue Nummer eins sein muss. Ja, bevor ich da jetzt vielleicht noch ein paar mehr Worte zu verliere, Markus, wie siehst du das Thema rund um die Torwartdiskussion? Wen würdest du aufstellen?
Also erstmal können wir ja froh sein, dass wir zwei, eher drei so hervorragende Torhüter haben. Ich nehme jetzt den Cardoso noch mit dazu. Der Jonas Omlin ist mir tatsächlich die letzten Jahre zu schlecht weggekommen in der Bewertung. Er hat unwahrscheinlich viel Pech gehabt. Er hat uns aber damals, als er gekommen ist, auch den Arsch gerettet. Ein unheimlich sympathischer Typ. So wie man hört, ich weiß es ja nicht, macht er auch gar keinen Stress irgendwie in der Kabine, dass er nicht spielt. Also meiner Meinung nach ein sehr anständiger Mensch. Du hast dich schon festgelegt auf Mo. Ja, lustigerweise, ich habe ja das Spiel auf Sky gesehen am Samstag und da war dann auch als Interviewpartner während dem Spiel Uwe Kamps, unser Idol, unser Held, unser Torwart des letzten Titels, den wir geholt haben, der war ja dann auch da und wurde natürlich dann auch gefragt, wen er als Nummer eins sieht. Der hat erst noch versucht, wie ein Aal sich rauszuwinden. Ist ja klar, dass er ja als Präsidiumsmitglied da jetzt nicht irgendwie vorweggreifen will, aber seine Tendenz war ja ganz klar hinten rauszuhören, dass er der Meinung war, dass der Mo sehr gut aus der Verletzung rausgekommen ist und er sich jetzt auch verdient hätte, die Nummer 1 zu sein. Puh, ich bin der Meinung, der Beste soll spielen und ich gehe davon aus, dass das Trainerteam das besser entscheiden kann als ich. Also ich tue mich wirklich ganz schwer, weil ich den Jonas Omlin wirklich mag, da jetzt zu sagen, wer die Nummer 1 sein soll. Ich weiß, du hast dich festgelegt und ich möchte gerne deine Argumente hören, Björn.
Ja, also vielleicht als allererstes ist es mir wichtig, dass das keine Entscheidung für oder gegen wen ist, sondern dass ich das wirklich rein sportlich und auch so ein bisschen ja, rein statistisch sehe. Damit meine ich jetzt gar nicht, wie viel Prozent der abgewehrten Bälle festgehalten werden oder der Abschläge zum Spieler kommen. Ich sehe das Ganze ein bisschen mehr mit der Perspektive. Denn Jonas Omlin, und da gebe ich dir absolut recht, hat uns damals, als er gekommen ist, und er hatte ja auch ein großes Erbe anzutreten, das darf man auch nicht vergessen, hat einen super Job gemacht. Und wer weiß, wo wir da ohne Jonas Omlin gewesen wären. Er ist heute allerdings auch schon 31 Jahre. Jetzt ist das für einen Torhüter kein Alter, wo man sagt, naja, der kann jetzt bald nicht mehr spielen. Wir haben aber, glaube ich, ein anderes Problem rund um diese Personalie. Also die Torhüter-Personalie, nicht rund um Omlin. Mo Nicolas ist auch schon 27 Jahre. Das vergessen sehr viele. Und ich glaube nicht, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn jetzt eine Entscheidung pro Omlin fällt, dass Mo Nicolas sich mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden gibt und er einfach mal abwartet, was passiert. Also allein aus dem Grund würde ich sagen, müsste Mo Nicolas die neue Nummer 1 werden und spielen. Die Leistung passt, also auch sportlich hat er sich das verdient. Und dann hast du natürlich die Entscheidung zu treffen, wie geht es weiter? Wer ist die Nummer 2? Was passiert mit Cardoso? Cardoso ist ja noch sehr jung, ist 19 Jahre alt. Und da ist halt eben die Frage, wird der perspektivisch die 2, um dann in 5, 6 Jahren die neue Nummer 1 zu werden, so wie das bei Mo Nicolas dann gegebenenfalls der Fall war, oder wird er verliehen? Also da hast du sehr viele Optionen. Aber wie gesagt, mit Blick aufs Alter und der Perspektive führt für mich persönlich eben kein Weg an Mo Nicolas dran vorbei. Der muss jetzt spielen, ansonsten kannst du den, glaube ich, nicht im Verein halten.
Ja, also deine Argumente, die klingen ja wirklich plausibel. Aus der Sicht würde ich mich dann auch hinreißen lassen und würde für Moritz Nikolas stimmen. Hast du absolut recht, Björn. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, habe ich ja noch das Geschenk für dich mitgebracht. Ich weiß ja, du bist auch ein Experte. Du bist einige Jahre jünger als ich, aber da ich davon ausgehe, dass du auch mit der Geschichte vertraut bist von der Borussia, fange ich heute mal mit einem leichten Rätsel an, was die Vereinsgeschichte der Borussia angeht. Wie tief bist du denn im Stoff, was das letzte Spiel der Borussia auf dem Bögelberg angeht?
Nicht so tief tatsächlich. Also
Ich habe echt gedacht, ich fange mit einem leichten
ja,
Thema an.
ich muss gestehen, ich habe auf dem Bögelberg tatsächlich nicht mehr viel an Spielen gesehen und die Spiele, die ich da gesehen habe, ja, da war ich noch sehr, sehr klein und sehr jung. Da hat mich der Fußball noch nicht so wirklich interessiert, sondern ich fand das zu dem Zeitpunkt spannender, mit Opa oder Papa oder meinem Bruder auf der Couch zu sitzen und einfach Fußball zu gucken. Aber
Ja.
ja, ich bin gespannt, und hoffe
Okay.
natürlich, dass ich die Frage trotzdem beantworten kann.
Ja, wir gucken mal. Ich habe ja drei Fragen. Mal gucken, wie viele Punkte du heute machst. Erstmal so ein paar F Fakten zu dem Spiel. Das letzte Spiel am Bögelberg war am 22. Mai 2004. Der Gegner, das war 1860 München. Und ja, der Bögelberg war Heimstätte unserer Borussia seit dem Jahr 1919. Und wir haben insgesamt 628 Bundesligaspiele da bestritten, 51 DFB-Pokalspiele und 47 Europapokalspiele. Jetzt hätte ich noch eine Aufgabe an den Bernd, falls er uns zuhört. Du kannst vielleicht mal rausfinden, wie viele Spiele die Borussia davon tatsächlich gewonnen hat. Das würde mich auch mal interessieren. Jetzt zu den Fragen, Björn. Also, das letzte Bundesligaspiel, jetzt habe ich eine Frage leider schon verraten, aber ich stelle sie dir dann trotzdem nochmal. Vielleicht hast du nicht richtig zugehört.
1860.
Das letzte Spiel der Gegner war, ja, 1860 München. Wie ist das Spiel ausgegangen?
Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass wir zumindest mal gewonnen hatten. Ging das nicht 3-1 aus?
Ja, 3-1 gewonnen. Wir haben gegen 60 München 3-1 gewonnen. Wir waren zum Glück schon safe, was den Klassenerhalt anging. Und 60 München ist tatsächlich abgestiegen. War das letzte Bundesligaspiel. Ich weiß nicht, ob es für immer oder für lange Zeit. Ich glaube sogar bis jetzt für immer. Aber jetzt die entscheidende Frage. Und das könntest du eigentlich wissen. Wer hat das letzte Tor auf dem Bögelberg geschossen?
Das war doch, glaube ich, Ari van Lent, oder?
Ja, sehr gut. Ich wusste doch, dass du ein Experte bist.
Ja, also wäre es ein anderer Spieler gewesen, hätte ich vielleicht nicht damit glänzen können. Ich muss da jetzt aber auch gestehen, ich habe gerade eben angesprochen, als ich das Rahmenprogramm nochmal zusammengefasst hatte, dass wir am ersten Tag, nachdem wir im Biergarten waren, rüber zum Stadion beziehungsweise zum Fohlenshop gegangen sind. Und ja, der Philipp, der uns da begleitet hat, und ich, wir wollten natürlich unbedingt noch so ein Jubiläumstrikot haben. Und die Flocks von den Legenden, die waren ja vorgegeben. Das heißt, du konntest dann ja wählen, wen du da haben möchtest. Philipp hat sich da für Simonsen entschieden, was ich sehr erstaunlich fand, weil Philipp ist ja doch noch mal ein gutes Stück jünger als ich. Ja, und ich hatte dann vor Ort mal gefragt, ob es denn nicht möglich ist, auch individuelle Flocks mit dem Originalflock zu erstellen. Also mit der goldenen Schriftfarbe und den goldenen Nummern. Und das war tatsächlich möglich. Und ja, warum erzähle ich das jetzt alles? Markus, wen habe ich mir da auf mein Trikot machen lassen?
Jetzt muss ich mir aber auch einen kleinen Tipp geben.
Das war die Antwort von deiner letztgestellten Frage.
Ernsthaft?
Ja, genau.
Echt?
Ja, ich habe mir die Nummer 9, Ari van Lent, aufs Trikot drauf machen lassen. War für mich, seit ich, wie gesagt, Fußball geguckt habe, einer der besten Stürmer für unsere Borussia, der hat mit mir was gemacht. Und ich durfte ihn letztes Jahr im Borussia Park im Hotel auch mal persönlich treffen, haben ein paar Worte gewechselt. Also da war ich sehr, sehr stolz in dem Moment, dass das durch Borussia ermöglicht wurde. Und ja, ein absoluter Lieblingsspieler für mich.
Ja, ein Fakt noch dazu. 5 Jahre hat er bei uns gespielt, war übrigens auch damals dann sein letztes Spiel für die Borussia. Ja, hat sich mit dem Tor verabschiedet, mit dem Tor, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Letztes Tor auf dem Bögelberg, ist danach zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Ich weiß gar nicht, wie seine Karriere da weiter verlaufen ist. Wahrscheinlich nicht mehr so wie bei unserer Borussia. Jetzt noch zwei Facts, Fun Facts eventuell. Du kannst noch einen Bonuspunkt machen. Weißt du denn, wer in dem Spiel noch eingewechselt wurde? So, eigentlich hatte der Trainer war damals Holger Fach, hatte vor, Ari van Lent auszuwechseln, um ihm seinen Standing Ovations zu gönnen, hat sich aber dann entschieden, jemand anders auszuwechseln und dafür jemanden ganz Besonderen einzuwechseln. Jetzt bin ich gespannt.
Tja, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben, zumindest mal
Eine Legende im Tor.
eine Legende im Tor. Ja, dann würde ich sagen, wurde auch diese Personalie eben schon besprochen. Dann kam natürlich Uwe Kamps ins Tor.
Richtig, Uwe Kamps wurde nochmal eingewechselt für Jörg Stiel. Und ja, er hat auch nochmal davon gesprochen, dass es ein ganz besonderer Moment für ihn war, in dem Spiel nochmal eingewechselt zu werden. Er war da auch schon ein bisschen älter und da tatsächlich am letzten Spiel auf dem Bögelberg noch teilnehmen zu können. Letzter Fakt und letzte Frage für dich. Der Name ist heute noch nicht gefallen, aber der ist schon öfters in der Borussia-Bubble gefallen. Ein Spieler, der bei den Löwen damals mitgespielt hat und das letzte Spiel am Bögelberg mitbekommen hat, danach für uns zu Borussia gespielt hat. Wenn du das
Puh.
weißt, bist du gut.
Na, muss ich leider passen.
Okay, ich gebe dir einen Tipp. Wird auch immer mal als Manager gehandelt bei unserer Borussia. Also viele Leute wünschen sich das. War am Wochenende auch im Borussia-Park.
Da bin ich tatsächlich aktuell nicht so tief drin, was die Gerüchte
Okay.
betrifft.
Dann gebe ich dir noch einen Tipp, ist ein Österreicher.
Martin Stranzl.
Jo.
Ach, krass, ja, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja,
Dann
ja.
habe ich ja wieder was gelernt.
Da hast du heute wieder was gelernt, denn ich hoffe, wir können diese kleine Serie fortführen in unserem nächsten Podcast. Und bin mal gespannt, ob der Bernd seine Hausaufgaben erledigt. Er ist ja so ein Zahlenfreak und würde mich freuen, wenn wir einfach ein bisschen mehr über unsere Borussia erfahren. Es ist doch einiges passiert in den 125 Jahren.
Definitiv, das macht es auch aus. Das macht das Ganze auch für uns nochmal, ja, nochmal schöner, weil wir eben nicht nur das Geschehen, das aktuelle Geschehen rund um Borussia thematisieren und bewerten, sondern durch genau diese Spontanität, ja, bringst du auch so eine gewisse Würze nochmal rein. Also ich mag das auch sehr und von mir aus können wir das sehr gern so halten. Liebe Zuhörer da draußen, ihr könnt uns ja auch gerne mal euer Feedback geben. Seid bitte nachsichtig mit mir, was die letzte Bonusfrage von Markus betrifft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, dann hören wir uns in den nächsten Wochen nochmal, wenn es dann heißt, dass eben das erste Pflichtspiel vor der Tür steht. Wie eben schon angesprochen, findet nächste Woche, ich glaube am 8.8. ist es jetzt, das letzte Testspiel gegen Brentford statt, Freitagabend, 20:30 Uhr. Und ja, dann die Woche drauf heißt es, erste Runde DFB-Pokal gegen Delmenhorst. Wir werden uns bis dahin nochmal hören. Vielen Dank, Markus, dass du wieder dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War schön, dich zu hören. Und ja, mach's gut da draußen, bleib gesund und bis bald.
Ja, gerne, Björn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.